Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und hier aus dem großen Saal im Christhaus. Das Thema heißt neu, Doppelpunkt, über Versöhnung. Also nicht, dass ich euch was ganz Neues über Versöhnung sagen will, sondern die Frage, wie wird eigentlich durch Versöhnung etwas neu in unserem Leben? Wir sind in unserer Predigtreihe über den 2. Korintherbrief. Heute geht es um das 5. Kapitel und das unter dieser Überschrift neu über Versöhnung. Und ich habe gedacht, ich mache mich gleich mal schlau im Internet. Was findet man denn da so zum Thema Versöhnung, wenn man das googelt? Da fand ich zum Beispiel die folgende sehr wichtige Frage. Was machen zwei Schafe, wenn sie miteinander streiten? Sie kriegen sich in die Wolle. Wahr, aber noch nicht so hilfreich, wenn es um Versöhnung geht. Naja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Streit und Unversöhnlichkeit, das gibt es unter Schafen, auch in der Herde von Jesus. Ja, aber dazu kommen ja auch noch die Wölfe. Und Jesus hat einmal gesagt, nachfolgen, das ist so ein bisschen wie als Schaf mitten unter Wölfen zu leben. Das ist nicht leicht. Aber genau dahin sendet uns Jesus. Und Paulus hat das selbst erlebt. In der Gemeinde von Korinth hat er es nicht immer einfach gehabt. Wir lesen das gerade im 2. Korintherbrief von vielen handfesten Streitereien, Auseinandersetzungen, Unversöhnlichkeit, von Tränen, die Paulus geweint hat. Und unter Tränen hat er einen Brief an die Korinther geschrieben. Wenn man genau hinschaut, merkt man, es gab da offensichtlich so eine Gruppe von Leuten, die sich die Superapostel nannten. Oder zumindest nennt Paulus sie einmal so. Also Leute, die irgendwie super smart waren. Redegewandter als Paulus. Wahrscheinlich schöner aussahen als er. Und die so ein bisschen verächtlich auf ihn runtergeschaut haben und gesagt haben, Mensch, der Paulus, der macht aber keine gute Figur. Der muss mal an seiner PR arbeiten. Die Art, wie er redet, ist langweilig, lame. Das macht nichts her. Lies das mal nach, 2. Korinther 10, Vers 10. Und da kann man sich vorstellen, dass Paulus sich manchmal so vorkam wie so ein Schaf, das sich nicht nur mit anderen Schafen in der Wolle hat, sondern wie ein Schaf unter Wölfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt von letzter Woche erinnert, Bärbel, da ging es um das 4. Kapitel. Und da schreibt der Paulus, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Schatzkästchen von Bärbel letzte Woche. Das ist jetzt nicht ihres, aber ich habe mal auch mal eins mitgebracht. Schatzkästchen. Ja. Paulus sagt, wir haben einen Schatz in uns, den uns niemand nehmen kann. Diesen Schatz hat Gott in uns hineingelegt. Aber ich habe euch auch nochmal die leere Flasche mitgebracht, weil Paulus sagt ja, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, irdene Gefäße, wir würden heute vielleicht sagen in Flaschen, in Glasflaschen. Glas wird ja auch aus Erde gemacht. Ne? Ein schönes Bild, wir sind alle Flaschen. Aber mit einem Schatz angefüllt. Und das ist so die Zerrissenheit, in der wir leben. Es ist nicht nur eine Zerrissenheit in unserem eigenen Leben, sondern auch in der Welt um uns herum, wenn wir uns umschauen. In persönlichen, vielleicht in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, in Europa, wenn wir in die Nachrichten gucken im Moment, ganz offensichtlich, aber auch weltweit. Bei uns nur ein bisschen umzugucken, dann merken wir das. Wir sind in einer zerrissenen Welt. Aber Paulus sagt, wir haben mitten in dieser Welt einen Schatz, den uns niemand nehmen kann. Wir gehören eben nicht nur zu dieser zerrissenen Welt, sondern wir sind auch Teil einer anderen, einer neuen, einer kommenden Welt. Wir leben nicht einfach nur nach den Gesetzen, die in dieser Welt gelten, sondern wir leben unter den Regeln einer neuen, einer anderen Welt. Ich lege das mal wieder beiseite. Das war ja das, was wir letzte Woche gehört haben. Und vielleicht kennt ihr dieses Lied, was wir oft singen. Zwischen Himmel und Erde leben wir. Und wir leiden an der Zerrissenheit auf dem Weg zu dir. Vielleicht kennst du diese Zerrissenheit zwischen Flasche und Schatz. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir sind. Ah, okay, alles klar. So ist es. Da sind wir, genau. Wo war ich denn? So, jetzt wollen wir ins fünfte Kapitel, wenn man sein Predigtmanuskript verlässt. Ne? Also, wir sind im fünften Kapitel und da geht es jetzt weiter, dass Paulus sagt, wie gehen wir jetzt damit um? Und im ersten Teil des Kapitels, das heute nicht im Fokus steht, möchte ich aber kurz erklären, was Paulus da sagt. Er sagt, oder wir merken in diesem ersten Kapitel, es gibt im Grunde zwei verschiedene Strategien, mit dieser inneren Zerrissenheit umzugehen. Wenn man sie kurz benennen will, will ich sie mal nennen, die Weltflucht und die Weltsucht. Um die Weltflucht geht es bei Paulus zuerst, in den ersten Versen des Kapitels 5. Da schreibt Paulus ganz ehrlich davon, dass er sich manchmal einfach danach sehnt, diese zerrissene Welt hinter sich zu lassen und einfach in den Himmel zu kommen, ganz nah bei Jesus zu sein. Und er nimmt dafür ein Bild. Er sagt, es ist so, als ob wir jetzt in einer ziemlich armseligen, baufälligen Hütte wohnen. Aber im Himmel, da gibt's dann so eine echte Top-Notch-Luxus-Villa. Und dann denkt man sich, ach, wäre es nicht besser, wenn wir jetzt schon da wären, anstatt in diesen zerrissenen, verfallenen Hütte. Und dann kommt noch ein anderes Bild. Er sagt, es ist so, als ob wir jetzt noch so zerrissene Kleider anhätten oder Lumpen, aber im Himmel werden wir völlig neu eingekleidet. Und natürlich hat man manchmal so den Wunsch, wäre es nicht dann besser, jetzt schon da zu sein? Ja, wäre es nicht schön, wenn wir schon komplett neu eingekleidet wären? Vers 4 im Kapitel 5, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern neu eingekleidet sein wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem ewig bleibenden Leben. Also, das ist so eine Sehnsucht des Paulus, vielleicht kennst du sie auch manchmal. Aber dann sagt Paulus, nein, das ist nicht das, was Gott mit uns vorhat. Das ist nicht unser Auftrag. Gott hat uns hineingesetzt in diese Welt und er hat hier in dieser Welt etwas mit uns vor. Wir leben hier, und das sagt er dann im Vers 7, wir leben eben hier im Glauben und noch nicht im Schauen. Es geht darum, festzuhalten an dieser neuen Welt, anderen Welt, die wir schon kennen, von der wir schon wissen, und trotzdem mitten in dieser Welt, die so unfertig und zerrissen ist, zu bleiben. Und Paulus sagt sogar, damit wir das besser können, hat Gott uns schon sowas gegeben wie eine Anzahlung. Ja, so den Schlüssel fürs neue Haus hast du schon in der Hand. Er nennt das Angeld, einen Vorgeschmack, eine Anzahlung. Und das ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Wenn du Gottes Heiligen Geist in dich einlädst, dann ist es so, als ob ein Stück von dieser neuen kommenden Welt schon in dir lebt. Vers 5 in Kapitel 5. Gott hat uns ausgerüstet, und zwar mit dem Unterpfand des Heiligen Geistes, mit einer Anzahlung auf die ewige Herrlichkeit. Also, hierbleiben ist angesagt, nicht Weltflucht. Aber wenn man dann so hier bleibt, dann sagt Paulus, gibt es noch so die andere Versuchung, dieser inneren Zerrissenheit zu entkommen, und das ist die Weltsucht. Eine einfache Strategie, sich einfach so weit an diese Welt anzupassen, dass man den Unterschied nicht mehr merkt, dass man diese Zerrissenheit nicht mehr spürt. Paulus schreibt in Vers 12, wir versuchen nicht, bei euch gut dazustehen oder euch zu gefallen. Anders als die, und jetzt kommt das Zitat, sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Und hier geht es vermutlich um diese Leute, von denen ich eben erzählt habe, die Paulus später in Kapitel 11 und 12 die Superapostel nennt. Die ihn runtergemacht haben, weil er eben nicht so perfekt war. Nicht so redegewandt, nicht so cool, nicht so hip wie sie. Weil er in ihren Augen eine geistliche Flasche war. Und Paulus sagt in Kapitel 12, okay, na gut, wenn es schon ums Angeben geht, wenn ich mit irgendwas angeben soll, dann will ich damit angeben, dass ich meine Schwäche eingestehe. Ja, ich bin schwach. Ja, ich habe Fehler. Ja, ich bin eine Flasche, ein irdenes Gefäß. Aber Gott hat mir gesagt, meine Kraft fülle ich super gerne in leere Flaschen, wie dich. Weil meine Kraft in den Schwachen besonders viel zum Zuge kommt. Und deshalb jetzt zurück ins 5. Kapitel. Deswegen schreibt Paulus, wir wollen uns nicht des Äußeren rühmen. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern wir wollen Gott gefallen. Und er liefert auch eine Begründung in Vers 10. Er sagt, ganz am Ende wird nicht das zählen, was Menschen über uns sagen oder denken. Am Ende wird nicht zählen, wie wir vor anderen dastehen. Sondern, Paulus schreibt, worauf es am Ende ankommt. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leib, sei es gut oder sei es böse. Also auch die Weltsucht, der Versuch, vor Menschen gut dazustehen, ist nicht das, was Gott von uns will. Sondern wir sollen uns ausrichten auf Gott und fragen, was will er denn? Was ist sein Auftrag für uns? Was ist sein Angebot für uns? Wie ist denn seine Antwort auf die Zerrissenheit dieser Welt und die Zerrissenheit des Lebens? Und Paulus sagt, Gottes Antwort auf die Zerrissenheit, das ist jetzt der zweite Teil von Kapitel 5, ist weder die Flucht noch die Sucht, sondern die Botschaft von der Versöhnung. Paulus schreibt in Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Was ist also die Lösung Gottes? Gott selbst kommt hinein in diese zerrissene Welt. Er bleibt nicht irgendwo im Himmel und sagt, Mist, schiefgegangen, damit habe ich nichts zu tun. Sondern er selbst kommt hinein und er setzt sich dieser Zerrissenheit selbst aus. Er begibt sich hinein in eine Welt, von der er weiß und dann auch schnell merkt, dass sie von ihm wenig wissen will. Er selbst wird dieses Lamm mitten unter den Wölfen. Und er lebt mitten in der Realität dieser Welt. Und dann doch, wenn man ihn anschaut, ganz und gar gegen die Realitäten dieser Welt. Also er macht weder die Flucht vor der Welt, noch den Versuch, sich anzupassen an die Welt, sondern konsequent seinen Weg zu gehen, im Hören und Schauen auf das, was der Vater will und wozu der Vater ihn gerufen hat. Das ist der Weg, den Jesus uns vorgelebt hat. Und ja, dieser Weg hat ihn am Ende nicht zum Erfolg geführt, zumindest nicht in den Augen dieser Welt, sondern er hat ihn ans Kreuz geführt. Und dort am Kreuz wird die ganze Zerrissenheit dieser Welt noch einmal deutlich vor Augen. Gott kommt in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dennoch streckt Jesus dort am Kreuz die Hände aus nach einer zerrissenen Welt, nach den Menschen, die dort stehen und ihn verhöhnen und verspotten und sagen, guck mal, was für eine Flasche. Und er streckt seine Hände aus nach jedem von uns und jeder von uns und sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Denn nur dadurch findest du einen wirklich neuen Anfang. Das ist der Schlüssel für den neuen Anfang. Der Beginn der Heilung, der Beginn eines neuen Anfangs liegt da, wo du mit Gott ins Reine kommst. Paulus schreibt, Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selber. Wie hat er das gemacht? Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Paulus benennt hier etwas brutal die Ursache für unsere Zerrissenheit. Und er benutzt dieses alte Wort, die Sünde. Das, was uns trennt von Gott, was uns losreißt von Gott, was uns fernhält von Gott. Das, was uns dazu antreibt, immer wieder es anders machen zu wollen, als Gott es sich gedacht hat. Unser Misstrauen gegenüber Gott. Unsere Enttäuschung gegenüber Gott. Unser Schmerz, weil Gott diese Welt anders gemacht hat, als wir sie uns wünschen. Auch unser Groll gegenüber Gott, weil er uns vielleicht nicht das gibt, was wir möchten und worum wir ihn vielleicht schon oft gebeten haben. Unsere Skepsis gegenüber Gott, weil da so vieles ist, was wir nicht verstehen und wo wir sagen, Gott, eines Tages musst du mir das mal erklären. Das alles fasst Paulus unter diesem großen Begriff der Sünde zusammen. Das, was uns trennt, was uns fernhält von Gott. Alles das, was in dieser Welt nicht so ist, wie Gott es haben möchte und wie er es sich gedacht hat. Und für Paulus liegt hier das Kernproblem von uns Menschen, von jedem von uns. Sünde ist die Kernursache für diese Zerrissenheit, die wir erleben. Es ist das, was uns alle und auch uns, die wir hier sitzen oder jetzt hier zuschauen, trennt von Gott. Uns alle. Keiner von uns ist da besser als der andere. Und jetzt habe ich wieder daneben geklickt, aber wir schaffen das. Wir alle müssen, so sagt Paulus, offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Wir alle brauchen Versöhnung mit Gott. Wir alle brauchen diesen neuen Anfang mit Gott. Und das ist der Schlüssel für den Weg aus der Zerrissenheit. Jemand hat mal gesagt, das Herz aller menschlichen Probleme ist eigentlich ein Problem des menschlichen Herzens. Und deswegen ist der Schlüssel für den Neuanfang nicht dem Problem auszuweichen. Weder weglaufen ist eine Lösung, noch wegschieben und Augen verschließen ist eine Lösung, sondern sich dem Problem zu stellen. Ehrlich zu werden vor Gott und zu sagen, ja, auch ich bin mit dran schuld an dieser Zerrissenheit. Es sind nicht immer die anderen. Auch ich brauche Versöhnung und einen Neuanfang. Auch ich sehne mich nach Versöhnung und einem Neuanfang. Und Paulus schreibt, wir alle sind jetzt Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und deshalb bitten wir an Christi Stadt im Namen von Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist eine Einladung, die dir gilt. Heute Morgen, auch dir, wenn du es vielleicht heute Morgen oder später anschaust. Lass dich versöhnen mit Gott. Egal, wo du gerade innerlich bist. Egal, wie gerade dein Verhältnis mit Gott ist. Völlig in Ordnung, angeknackst, völlig fremd. Ich glaube, dass es nicht so leicht ist, diese Einladung zur Versöhnung anzunehmen, weil Versöhnung immer bedeutet, dass wir uns verändern, dass etwas sich verändert. Versöhnung ist ein Angebot, das Gott dir macht, aber es ist nicht etwas, was er dir aufzwingt, sondern er lädt dich ein, dich auf diesen Prozess der Versöhnung einzulassen. Weil es eben nicht nur ein Häkchen auf einem Stimmzettel ist, ja, finde ich gut, sondern ein innerer Prozess der Veränderung und der Verwandlung. Und deshalb möchte ich jetzt auch die letzten Minuten meiner Predigt nutzen, euch einen Raum zu geben, euch einzulassen auf diese Einladung. Ich möchte diese Einladung für euch ganz persönlich formulieren und auch dazu einladen, dass du dich darauf einlässt. Und wenn du magst, machen wir das so ein bisschen in Form einer inneren Übung. Lass dich in deinem Stuhl zurücklehnen, wenn du möchtest, die Augen schließen. Du darfst aber auch, wenn du möchtest, aufstehen und die Augen schließen, so oder so. Wenn es dir hilft, lade ich dich ein, dass du die Hände vor dir öffnest, weil es geht um ein Angebot, was Gott dir macht und vielleicht möchtest du es annehmen. Im Sitzen oder im Stehen, so wie du möchtest. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte einfach diese Einladung Gottes dir persönlich nochmal zusprechen. Und zwar auf unterschiedliche Weise, weil ich weiß, dass Gott uns gerade an sehr unterschiedlichen Orten wiederfindet. Vielleicht bist du innerlich gerade völlig weit weg von Gott, weil du ihn nicht verstehst. Vielleicht, weil du zornig oder sauer auf ihn bist. Oder weil du noch eine Rechnung offen hast mit ihm. Und das ist in Ordnung. Genau deshalb ist Gott ja hineingekommen in diese Welt. Weil er weiß, wie es dir geht. Und weil er weiß, dass es vielen so geht wie dir. Aber jetzt streckt Gott seine Hand aus und sagt, lass dich versöhnen mit mir. Fang noch einmal neu an. Tu einen Schritt auf mich zu. Öffne dein Herz, wo du es vielleicht verschlossen hast aus Enttäuschung. Vielleicht geht es dir auch ganz anders und du bist an einem ganz anderen Punkt innerlich. Vielleicht glaubst du eigentlich ganz fest an Gott und würdest ihm gerne nahe sein. Aber du hast das Gefühl, dass Gott dich vielleicht nicht mehr will. Vielleicht, weil du einen Fehler gemacht hast in deinem Leben oder weil du nicht so bist, wie du gerne sein würdest. Vielleicht, weil die anderen Christen immer besser sind als du. Vielleicht stehst du irgendwo so in der Ferne und schaust auf Gott und sehnst dich nach ihm und denkst, du kannst ihm nicht unter die Augen treten, weil Gott dich nicht mehr will. Aber auch zu dir streckt Gott seine Hände aus und sagt, komm, lass dich versöhnen mit mir. Genau dafür bin ich doch in diese Welt gekommen und ans Kreuz gegangen, um alles wieder in Ordnung zu bringen, was zwischen uns steht. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die einfach innerlich müde geworden sind im Glauben oder die sich einfach so schleichend entfernt haben von Gott. Du weißt nicht, wann und wo das passiert ist, aber jetzt merkst du, du sehnst dich innerlich zurück nach den Zeiten, in denen du mal gebrannt hast für Jesus, in denen du ihm deine Liebe gestanden hast, je öfter, je mehr, je besser, wo du gedacht hast, nichts kann uns jemals trennen. Und jetzt merkst du irgendwie, diese Flamme ist verlöscht. Der Docht ist ausgebrannt. Da kam vielleicht Corona dazwischen oder eine innere Krise oder eine Enttäuschung. Und irgendwas ist da in dir verschüttet oder abgestorben. Aber jetzt kommt Jesus und streckt dir seine Hände entgegen und sagt dir, lass dich versöhnen mit Gott. Mach einen Schritt heraus aus der Deckung. Komm zurück in das Haus des Vaters. Es ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. Lass dich versöhnen mit Gott. Vielleicht bist du auch jemand, bei dem gerade alles in Ordnung ist geistlich. Du und Gott, ihr seid allerbeste Freunde und Buddies, da passt kein Blatt dazwischen. Vielleicht bist du ja sogar so ein Superapostel, von dem Paulus spricht, an dem nichts falsch ist und alles glänzt. Überraschung, auch dann streckt Jesus dir seine Hände entgegen und sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Und vielleicht ist das für dich eine besondere Herausforderung, zu merken, ja, auch ich brauche Versöhnung. Gott sagt, trau dich doch mal Gott auch deine Schwächen einzugestehen, auch deine Fehler, die du immer versuchst zu verstecken. Versuche nicht, sie zu verbergen, überspiele sie nicht. Trau dich, dieses Gebet zu sprechen, was der Zöllner in der Synagoge spricht, im Lukas-Evangelium. Gott sei mir Sünder gnädig. Denn das ist, was wir lesen bei Paulus. Gott war in Christus. Er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt uns allen, euch allen, egal in welcher Ecke ihr jetzt gerade steht und wo ihr innerlich seid, ich möchte euch einfach einen Vers aus diesem Kapitel zusprechen, als eine Zusage Gottes. Und weil es eine Zusage ist, lade ich euch ein, vielleicht die Hände jetzt mal aufs Herz zu legen und zu merken, ja, da möchte ich das eigentlich sicher verwahren. Und das ist der Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist das eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas ganz, ganz Neues ist geworden. Wenn du die Hand der Versöhnung ergreifst, die Gott dir ausspricht, dann ist vielleicht nicht mit einem Schlag alles neu. Aber lass dir gesagt sein, eine neue Schöpfung hat begonnen. Etwas Neues ist entstanden. Ist jemand in Christus, so ist es eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus, und uns den Auftrag gegeben hat, jetzt überall von dieser Versöhnung weiterzusagen. Wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit einem Lied. Janina wird uns anleiten mit einem weiteren Lied. Und danach gibt es Gelegenheit, Versöhnung richtig zu feiern. Wir wollen das Abendmahl zusammen feiern. Ein Fest der Versöhnung. Und ich lade euch ein, dieses Abendmahl heute ganz bewusst so als ein nicht nur äußerlichen Schritt zu machen, wir müssen ja gleich da raus und da entlanglaufen, aber dieses äußerliche Schritt ist vielleicht auch ein innerer Schritt, wieder in die Gegenwart Gottes, mit deinem Herzen einen Schritt zu machen, hinein in die Versöhnung mit Gott. Es wird auf der Terrasse auch die Leute geben, die ganz persönlich für dich beten. Vielleicht ist heute ein guter Moment, dahin zu gehen und zu sagen, ich habe heute in der Predigt das so und so gebetet oder das hat Gott zu mir gesprochen, ich möchte das nochmal festmachen. Dann sprecht die Leute aus dem Gebetsteam an, die draußen auf euch warten. Herzliche Einladung, die Versöhnung zu feiern. Amen.